RBB 24 Inforadio Spezial.
Erbe und Vermächtnis ist das Thema heute im RBB 24 Inforadio. Ist Erben ungerecht? Das fragen wir in der nächsten Viertelstunde am Mikrofon Ursula Voss-Henrich. Bis zu 400 Milliarden Euro werden laut Erhebungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Deutschland jährlich vererbt oder verschenkt. Ein Großteil davon unversteuert. Ehegatten und eingetragene Lebenspartner etwa haben einen Freibetrag von 500.000 Euro. Wer mehr als 20 Millionen Euro erbt, zahlt im Durchschnitt etwa 2% Erbschaftssteuer. Bei Firmenerbschaften gibt es zahlreiche Ausnahmeregelungen, sodass sie oft unversteuert von einer Generation auf die andere übertragen werden können. Das deutsche Erb- und Steuerrecht ist ein Skandal und ein echtes Legitimationsproblem für die Demokratie, findet die Autorin und Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp.
Wenn ich jetzt was vererbe an fremde Leute, müssen die ganz viele Steuern bezahlen. Wenn ich was an meine eigenen Kinder vererbe, kriegen die das mit ganz hohen Freibeträgen praktisch steuerfrei. Und das lässt sich eigentlich mit den Idealen von Gleichheit nicht so gut vereinbaren, finde ich. Durch die Erbschaften entsteht ja auch eine immer größere Ungleichheit, weil immer die einen erben und die anderen nicht. Und das vergrößert halt dann die Ungerechtigkeiten und die Ungleichheiten, die auch ohne das ja schon groß genug sind. Selbst von den Leuten, die erben, erben nur 10% richtig große Summen und die anderen erben 20, 30, auch mal 50.000 Euro. Deshalb wäre auch eine Idee, die ich vorschlagen würde, zu sagen, dass man bis 50.000 oder meinetwegen auch bis 80.000 Euro Erben weiterhin erlauben kann und nur die höheren Erbschaften teuer besteuert oder abschafft, weil dann würde sich für die allermeisten Leute, die was erben, gar nicht so viel ändern.
Antje Schrupp fordert eine gesellschaftliche Diskussion und eine radikale Reform der Erbschaftssteuer. Und da trifft sie bei dem Millionenerben Antonis Schwarz im Prinzip auf weit offene Ohren. Antonis Schwarz wurde mit 18 Jahren zum mehrfachen Millionär, als das Unternehmen Schwarz Pharma, das im Besitz seiner Familie war, verkauft wurde. Dass er kaum Steuern zahlt, stört ihn, und so begründete er mit anderen hochvermögenden Erben die Initiative Tax Me Now, also besteuert mich endlich. Ich habe mit Antonis Schwarz gesprochen und ihn zunächst gefragt, warum er sich der Initiative angeschlossen hat.
Wir sollten uns schon auch als Gesellschaft Gedanken machen, wie viel Ungleichheit für uns verträglich ist. Derzeit gibt es eben Schätzungen, dass die reichsten 10% bis zu 2/3 des Vermögens besitzen und 40% besitzen so gut wie gar nichts. Und das kann eben langfristig nicht gut gehen. Wir sollten eben schauen, dass wir die Vermögensungleichheit genau messen. Und dass wir uns vielleicht für die nächsten 10 bis 15 Jahre einen Zielkorridor festlegen, wohin wir die Vermögensungleichheit reduzieren wollen. Zum Beispiel, dass ab 2032 die reichsten 10% nur noch 40% des Gesamtvermögens auf sich vereinen.
Machen Sie sich eigentlich viele Feinde in Millionärskreisen damit?
Ja, also ich glaube schon auf jeden Fall. Bei Unternehmerfamilien es ist halt einfach verpönt, dass man in der Öffentlichkeit spricht, vor allen Dingen, wenn ein Unternehmen noch im Familienbesitz ist. Bei uns jetzt wurde das Unternehmen verkauft, deswegen gibt es vielleicht auch keine so Probleme, wenn es um die Marke geht. Aber mit Tax Me Now sind wir eine Bewegung, die stetig wächst. Also es gibt immer mehr Vermögende, die sich uns anschließen. Wir wollen jetzt nicht irgendwie, dass alle Assets verstaatlicht werden oder so, aber so wie es halt jetzt gerade läuft oder die letzten 15, 20 Jahre läuft, kann es halt nicht weitergehen. Und es ist ja auch so, dass der Staat Geld braucht. Ja, wir haben jetzt gerade 100 Milliarden für irgendwie Militärrüstungsgüter wollen wir ausgeben. Und also die Corona-Kosten sind ja enorm. Also irgendwo muss das Geld ja herkommen.
Sie selbst haben die Guerilla Foundation gegründet, eine Stiftung, die linke, soziale, vor allem Graswurzelprojekte fördert. Sie engagieren sich vor allem auch für Klimaschutz. Sie könnten doch so eigentlich mit Ihrem Geld viel gezielter in Ihrem Sinne Einfluss nehmen, als wenn Sie sagen, die Besteuerung sollte höher sein, oder?
Ja, also ich glaube, es geht erstmal um diese Makroperspektive der sozialen Gerechtigkeit und leider ist es halt so, dass in Deutschland relativ wenig gespendet wird, wenn man sich jetzt vergleicht mit anderen Ländern. Und also insofern, die Philanthropie kann die soziale Ungleichheit das Problem nicht lösen. Also es braucht den Staat, der ist der einzig demokratisch legitimierte Akteur, der diese Umverteilung vornehmen kann. Ich sehe da überhaupt keine Perspektive in Deutschland, dass das Ungleichheitsproblem mit Spenden gelöst wird. Und ich meine, das Problem ist ja auch, man zahlt ja zu wenig Steuern. Ja, also ich zum Beispiel, mein Geld ist größtenteils in Aktien und Anleihen investiert. Und da zahle ich eben sehr wenige Steuern. Und mir wäre es am liebsten, dass alle irgendwie relativ viele Steuern zahlen, jetzt die Hochvermögenden. Und dann bräuchte man vielleicht einfach ein bisschen weniger auch die Philanthropie.
Die Philanthropie hat ja nun eine große Verbreitung vom Gedanken her in den USA. Und da wurde vor einigen Jahren diese Initiative The Giving Pledge gegründet. Das heißt, Multimillionäre, auch bekannte Namen, haben sich zusammengetan, um zu sagen, wir wollen eben für gemeinnützige, für wohltätige Zwecke unser Geld auch einsetzen. Ist das eine Weise, die Sie sich auch für Deutschland mehr wünschen würden, oder ist das der falsche Weg?
Ja, also erstmal finde ich es, ja, wenn die reichsten Menschen auf dem Planeten öffentlich erklären, dass sie den Großteil ihres Vermögens spenden wollen, finde ich das erstmal extrem positiv. Aber das Problem ist eben, dass die Art und Weise, wie die Philanthropie betrieben wird, ist häufig so, dass man eben die Zielgruppe zu wenig involviert, ihr zuhört und sie auch über die Mittelvergabe mitentscheiden lässt. Und auch die übermäßige politische Einflussnahme, die ja in den USA ganz extrem ist. Ich meine, wir müssen auch schauen, dass wir einfach unsere Demokratie schützen vor so einer Art Neofeudalismus. Und es ist halt leider so, dass das Geld auch politischen Einfluss kaufen kann. Und deswegen ist auch eine extreme Vermögensungleichheit nicht gut für die Demokratie.
Sie haben nun im letzten Wahlkampf die Grünen mit 500.000 Euro unterstützt.
Ja.
Das Parteispenden sind in dem Sinne, wie Sie es gerade beschrieben haben, ja auch dann antidemokratisch, oder?
Auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall Teil des Systems, Teil des Problems. Mit den Grünen ist es halt so, dass ich jetzt schon mehrere Jahre da aktiv bin und auch wenn es um das Klimathema geht. Und da dachte ich mir, da muss man mal einen größeren Betrag spenden, weil es um viel geht.
Es gibt im kapitalismuskritischen Spektrum durchaus auch Stimmen, die sagen, ab einem Erbe von 100.000 Euro sollte es eine völlige, also eine 100-prozentige Erbschaftssteuer geben. Wäre das auch in Ihrem Sinne oder geht Ihnen das zu weit?
Ja, es geht mir definitiv zu weit. Also ich finde es viel zu extrem und ich glaube, es lenkt auch ein bisschen vom eigentlichen Problem ab, weil es geht prinzipiell weniger um die kleineren Erbschaften unter 2 Millionen Euro, sondern um die großen Fische. Da liegt eben der Hund begraben und das Problem ist zum Beispiel auch, wenn man jetzt in einer Immobilie wohnt, die 500.000 Euro kostet und der Mutter gehört und die Mutter stirbt, muss man dann die Wohnung verkaufen. Das ist mir definitiv zu extrem, die 100.000 Euro, ja.
Nun gibt es in Deutschland eine große Lobby für Familienunternehmen und eigentlich wenig Ambitionen, da ranzugehen, habe ich den Eindruck. Es ist eigentlich eher verpönt, offen auch über so etwas wie Vermögen und Reichtum zu sprechen, oder? Muss da mehr Transparenz her?
Ja, also ich glaube, es gehört sich einfach nicht, über Vermögen zu sprechen. Und das geht ja auch schon eine ganze Weile so. Also man genießt lieber im Privaten, als irgendwie die Massen daran teilhaben zu lassen. Was ich andererseits jetzt merke, ist, dass bei der Generation, die gerade in die Volljährigkeit kommt, wo soziale Medien, vor allem Instagram, viel genutzt wird, dass der öffentliche Umgang mit Vermögen sich verändert. Also dass man Bilder postet vom Privatjet, vom Hubschrauber, von der Superjacht, der Villa und so weiter. Da weht ein ganz anderer Wind. Und ich mache mir da auch ehrlich gesagt große Sorgen, dass die jungen Hochvermögenden mit den falschen Werten aufwachsen. Und ich glaube, da wird überhaupt nicht über die politische Dimension des Ganzen nachgedacht.
Das sagt Antonis Schwarz, Millionenerbe und Mitbegründer der Initiative Tax Me Now. Den Appell der Initiative können Sie im Internet auf taxmenow.eu nachlesen. Erben ist unser Thema heute und jetzt erzählen wir Ihnen eine kleine wahre Geschichte, wie ein ganzes Dorf, nämlich Reetz im Süden Brandenburgs, dicht an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt, zu einem unerwarteten Erbe kam. Gut 500 Einwohnerinnen und Einwohner sind in Reetz zu Hause. Gehöft reiht sich an Gehöft. Reetz hat eine romanische Feldsteinkirche aus dem frühen 13. Jahrhundert und einen alten denkmalgeschützten Ringofen der einstigen Ziegelei. Und seit gut einem Jahr auch eine ortsansässige Stiftung, die Erich-Hahn-Gedächtnisstiftung. Erich Hahn war ein echter Reetzer, das hat er in seinem Testament ein letztes Mal bewiesen. Christiane Höck erzählt, wie es dazu kam.
Erich Hahn, geboren 1934, stirbt mit 85 Jahren. Er ist zweimal geschieden und kinderlos. Auf seinem Grab in seinem Heimatdorf steht: Erich Hahn, ein Reetzer Original. Was wohl heißen soll, dass er ohne Reetz nicht vorstellbar wäre und Reetz ohne ihn auch nicht. Sein ganzes Leben hat Erich Hahn auf dem Hof der Familie verbracht. Zwei seiner Schwestern starben kurz nach ihrer Geburt, eine dritte, halbseitig gelähmt, kam ins Kinderheim und wurde Opfer der Nazi-Euthanasie-Morde. Sein Vater kehrte aus dem Krieg nicht zurück. Erich bleibt mit seiner Mutter allein, bis diese stirbt. Es ist ein sehr sparsames Leben. Eine andere Frau, eine Frau für Erich, hält es hier auf Dauer nicht aus. Erich Hahn geht in die Landwirtschaft, arbeitet sein Leben lang hart. Seine Leidenschaft werden die Pferde. Wenn man etwas über Erich Hahn und die Erich-Hahn-Gedächtnisstiftung erfahren möchte, kommt man an Helmut Kautz nicht vorbei, der als Pfarrerssohn in Reetz aufgewachsen ist.
1977, als ich dann so halbwegs laufen konnte, da habe ich dann den Erich Hahn kennengelernt, weil der hatte nämlich ein Pferd. Und das Pferd hieß Steppke. Das hat er angeschafft, weil er einfach das, was klirrt und was Leben ist im Stall, dass er aufstehen kann. Seine letzte Frau war ihm da gerade weggerannt und da brauchte er einfach auch einen Sinn und Lebenszweck. Und da bin ich als kleiner Junge dann hin und da bin ich dann sozusagen ab 77 mit aufgewachsen auf dem Hof. Und Erich Hahn hat mich in den ostdeutschen Pferde- und Schwarzhandel und in die Welt und das wunderbare Leben eines LPG-Bauern eingeführt. Und das war sozusagen der Kontrast zum bürgerlichen Pfarrhaus.
Helmut Kautz wird nach einer Dachdeckerlehre wie sein Vater Pfarrer und geht weg aus Reetz. Seine Verbindung zum Heimatort und zu Erich Hahn ist aber nie abgebrochen. 1989 wird Erich Hahn Frührentner, die LPG braucht ihn nicht mehr. Für ihn beginnt eine wunderbare Zeit, sagt Helmut Kautz. Überall werden Dinge weggeworfen, die er einfach mitnehmen kann. Pferdewagen, Kutschen, Spaten, Rechen bis hin zu Marmeladengläsern. Erich Hahn sammelt alles und vernachlässigt darüber sich selbst. 2007 erreichen Helmut Kautz alarmierende Nachrichten über den gesundheitlichen Zustand von Erich Hahn. Er bringt den schwer erkrankten Helden seiner Kindheit ins Krankenhaus, kümmert sich um ihn und sein altes Haus.
Dann kann man ja eins und eins zusammenführen, wenn ein junger Mann sich um einen alten Mann kümmert, der keine Erben hat. Was will der? Naja, ein Erbschleicher. Also, dass wir da nicht in den Verdacht kommen, haben wir dann gesagt, Mensch, was machen wir? Und Erich hat gesagt, ich will ohne Schulden aus der Welt gehen. Und dann haben wir das langsam so besprochen und auf die Idee gekommen, diese Stiftung zu gründen. Und der Erich Hahn, der hat verfügt, also richtig mit einem notariellen Testament, dass sein gesamtes Vermögen an Land und Haus und Hof und Geld und Traktor und Hänger sollte in eine Stiftung eingebracht werden und die Stiftung sollte den Zweck haben, die Förderung des kulturellen und kirchlichen Lebens von Reetz.
Am 30. September 2019 stirbt Erich Hahn. Aus seinem Generalbevollmächtigten Helmut Kautz wird der Testamentsvollstrecker und schließlich der Stiftungsvorsitzende. Seit Januar 2021 steht die Erich-Hahn-Gedächtnisstiftung unter der Nummer 286 im Brandenburger Stiftungsregister. Guido Simoneit, Dachdecker, Zimmermann und Nachbar von Erich Hahn, ist einer von drei Reetzern im eigens berufenen Stiftungsrat.
Bei der Stiftungsgründung als solche haben wir dann eine größere Versammlung gemacht. Da war das ganze Dorf eingeladen. Es war sehr, sehr gut besucht, muss man wirklich sagen. Wir haben das im Stiftungshaus gemacht. Die Leute haben da nicht reingepasst. Wir standen noch in den Fluren und in der Küche und im Wohnzimmer. Es wurde sehr, 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 sehr viel gefragt und es war wahnsinnig viel Interesse.
Erich Hahn hat also tatsächlich seinen Nachlass dafür bestimmt, den Reetzern etwas Gutes zu tun. Das Erbe umfasst immerhin eine fünfstellige Geldsumme, das Haus und einige Hektar Land. Guido Simoneit.
Wir wurden ja mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen. Was macht man jetzt tatsächlich mit Erich sein Vermögen? Ob das sein Geldvermögen ist oder sein Grundstück, Acker, Wald, was dazu gehörte. Das war schon recht Neuland für uns.
Erst einmal war ein Überblick nötig über alle Hinterlassenschaften, die schließlich auch erhalten werden müssen. Das Wohnhaus wurde renoviert und vermietet. Doch was ist mit den vielen Dingen, die Erich Hahn zusammengetragen hat?
Trecker sind alle noch im Stiftungsvermögen. Die sind jetzt momentan eingelagert in einem Tanklager in Megewitz. Die Bauerngebrauchssachen, die man jetzt tatsächlich nur noch eventuell für Museum bräuchte oder hätte nehmen können, will auch tatsächlich keiner mehr haben. Die sind alle noch auf dem Gehöft vom Erich. Was jetzt tatsächlich daraus wird, wird sich auch zeigen. Wir müssen erstmal sehen, was, wie, wann, wo. Das ist noch nicht so genau raus.
Noch ist nicht abzusehen, wie viel Geld die Rezer für ihr kirchliches und kulturelles Leben bekommen, wie es der Zweck der Stiftung vorsieht. Aber an Erich Hahn werden sich wohl noch Generationen später erinnern, wenn sie auf seine Kosten zum Dorffest zusammenkommen oder aus seinem Erbe vielleicht ihre schöne, uralte Dorfkirche renovieren lassen können.
Tja, so kann man auch mit dem Erbe umgehen. Christiane Höck war in Reetz und hat sich die Geschichte von Erich Hahn erzählen lassen. Anne Winter hat ihren Bericht gesprochen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.